SWR 2 Leben.
Ich wünsche mir halt, dass ich stark bleibe, dass ich meine Psyche im Griff kriege, dass ich draußen in der Welt klarkomme, dass ich ruhig bleibe, dass ich andere Wege und Strategien finde. Das wünsche ich mir. Das ist wichtig. Sehr wichtig.
Heike Meyer, Patientin in einer forensischen Klinik.
Die Reaktionen uns als Beschäftigten gegenüber sind unverständlich. Wie kannst du mit solchen Leuten arbeiten? Aber wir sehen ja auch die Person. Und die Person ist mehr als nur dieses Delikt.
Theodora van der Schoot, leitende Oberärztin in einer forensischen Klinik.
Bei der Deliktbearbeitung ist es wichtig, dass wir da gerade bei den psychotisch erkrankten Frauen unterstützend arbeiten, dass sie mit den Gefühlen, die dann aufkommen von Trauer und Schuld und Scham, umgehen können, dass sie nicht davon so überwältigt werden, dass ein Weiterleben schwierig wird.
Rudolf Schlabbers, Chefarzt in einer forensischen Klinik. Der Besuchsraum im Frauenhaus der forensischen Klinik Bedburg-Hau ist klein. Gerade mal 4 Personen passen um den Tisch. Die Fenster sind mit engmaschigem Draht gesichert. Viel anders sieht es im Gefängnis auch nicht aus. Die Patientin wird von einem Pfleger hereingebracht. Als er den Raum verlässt, schließt er die Tür von außen wieder ab. Die Patientin ist sehr jung, ein wenig aufgeregt, und sie möchte für dieses Interview Heike Meyer heißen. Auf die Frage, warum sie in einer forensischen Klinik gelandet ist, sagt sie erstmal:
Wegen meinem Delikt.
Auf Nachfrage stellt sich heraus, es war nicht nur eines.
Einmal habe ich eine Patientin eine Zigarette im Ausschnitt geworfen. Das andere Mal hatte ich von einem Geldautomaten eine Tastatur rausgerissen und in Briefkasten gestopft. Ich habe mit dem Fuß dagegen getreten und mit den Händen dann so gerissen halt. Dann habe ich noch 2 Leute bedroht. Eine Mitarbeiterin, wo ich früher gewohnt habe, 2-mal ist es vorgekommen mit derselben Mitarbeiterin. Also ich habe ihr gedroht, sie mit einem Messer zu erstechen, damit sie mich in Ruhe lässt. Und das 2. Mal war, ich hatte Schuhspray in der Hand, weil ich meine Schuhe am Einsprühen war und habe ihr auch gedroht, das ihr ins Gesicht zu sprühen.
Auf dem Tisch steht ein Telefon. Man muss nur den Hörer abnehmen, dann geht sofort jemand dran, falls es einen Zwischenfall geben sollte. Aber Heike Meyer ist nicht nach Zwischenfall zumute. Sie ist bereit, von sich zu erzählen.
Meine Diagnose ist eine Borderline-Störung und dezidivierende depressive Störung. Das sind Depressionen, die immer mal wieder auftreten, aber nicht am Stück sind. Das geht von jetzt auf gleich. Dann bin ich traurig, dann bin ich am Weinen. Und dann habe ich halt einfach das Gefühl, warum lebe ich noch? Mich hält nichts mehr.
Die Frauen und Männer, die in Bedburg-Hau untergebracht sind, haben alle eine Straftat begangen und sind alle psychisch krank. Sie kamen vor Gericht, doch das befand sie aufgrund ihrer Erkrankung als schuldunfähig. Deshalb wurden sie nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, sondern zum Maßregelvollzug. Sprich, sie wurden in eine forensische Klinik eingewiesen.
In der forensischen Psychiatrie sind 8-10% der Patienten weiblich. Die Gründe sind, dass sie Straftaten begangen haben infolge einer schizophrenen Erkrankung, infolge einer hochgradigen Intelligenzminderung oder aber einer sehr schweren Persönlichkeitsstörung.
Nahla Saime ist forensische Psychiaterin und ärztliche Direktorin des Zentrums für forensische Psychiatrie Lippstadt. Als Gutachterin und Sachverständige beschäftigt sie sich seit Jahren mit den Erkrankungen, den Taten und den Motiven psychisch kranker Straftäterinnen.
Der Hauptanteil der Delikte bezieht sich auf Körperverletzungsdelikte, schwere Körperverletzungsdelikte und auch auf Tötungsdelikte oder aber auf Brandstiftung.
Gewaltstraftaten von Frauen, fügt sie hinzu, werden vor allem im sozialen Nahfeld begangen.
Das heißt, die Opfer sind die eigenen Kinder, der eigene Partner oder ein Familienmitglied oder eine andere Person des sozialen Nahfeldes.
Heike Meyer griff Mitarbeiter einer Einrichtung an, in der sie untergebracht war. So etwas wie eine Familie hatte die junge Frau nur kurze Zeit gehabt.
Meine Mutter und mein Vater waren beide psychisch krank und meine Mutter war wohl überfordert und hat Ausraste bekommen, hat uns auch geschlagen und dann hat gar nichts mehr in der Familie funktioniert und dann hat mich das Jugendamt aus der Familie von meinen leiblichen Eltern weggerissen. Bei meiner ersten Pflegefamilie wurde ich im Keller eingesperrt. Ich wurde fast jeden Tag geschlagen, an den Haaren gezogen. Als ich 13 war, bin ich zum Jugendamt gegangen und habe denen alles erzählt. Und dann haben die mich erst ins Heim gesteckt. Da habe ich es auch nicht ausgehalten. Und dann bin ich erst in die Kinder- und Jugendpsychiatrie immer gekommen. Und irgendwann wurde eine zweite Pflegefamilie für mich ausgesucht.
Einen leiblichen Bruder hat Heike Meier und mehrere Halbgeschwister.
Mein Bruder, mein richtiger Bruder, ist damals mit mir zusammen da weggekommen. Ich habe leider keinen Kontakt zu meinem Bruder. Mein Bruder geht es auch nicht so gut. Er hat auch das Borderline-Syndrom und Aggressionen halt.
Zur Mutter möchte Heike Meier keinen Kontakt mehr haben.
Weil es immer eskaliert mit ihr. Sie hat ja auch Borderline und ist selber psychisch krank, kommt mit sich selber nicht klar. Wenn ich Besuch krieg, das ist so 4-5 Mal im Jahr, dann meine Oma, weil die ist die einzigste, die ich im Moment von meiner Familie habe und die zu mir hält.
Mit diesem Lebenslauf, mit diesen Erfahrungen ist Heike Meier keine Ausnahme unter den Patientinnen einer forensischen Klinik. Ganz im Gegenteil, weiß Nahla Saimi.
Viele von ihnen sind schon auch in der Kindheit oder Jugend erheblich traumatisiert, also zum Beispiel auch Opfer sexuellen Missbrauchs geworden oder Opfer eines sehr gewalttätigen Milieus oder Opfer sozialer und emotionaler Vernachlässigung. Das gilt insbesondere für die Patientinnen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Dazu kommt noch etwas anderes, sagt die forensische Psychiaterin. Eine solche Karriere endet oft in der Katastrophe, weil niemand rechtzeitig eingreift. So erging es zum Beispiel einer Frau, die schon sehr jung an Schizophrenie erkrankt war.
Und die immer wieder in der Psychiatrie war, immer wieder ihre Medikamente absetzte, wenn sie entlassen worden war, auch zwischendurch Alkohol trank und immer wieder neue Krankheitsphasen ausbildete, die dann wieder zu einer stationären Behandlung führten. Diese Frau entwickelte die wahnhafte Überzeugung, dass sie bedroht und körperlich verletzt und misshandelt wird.
In der Realität, jenseits ihrer Wahnvorstellungen, war jedoch sie es, die andere verletzte.
Sie stach wiederholt mit einem Messer auf Bekannte, auf einen Restaurantbesitzer, auf irgendwelche Passanten ein. Das wurde alles eingestellt damals, weil sie eben offensichtlich psychisch krank war, schwer psychisch krank war, schuldunfähig war und man hatte das damals nicht weiter verfolgt.
Dann zog in die Wohnung, die ihrer gegenüber lag, ein Student ein.
Und von dem fühlte sie sich vergewaltigt, verfolgt und des Nächtens aufgelauert und misshandelt. Und eines schönen Tages trat sie diesem Studenten die Wohnungstür ein und erstach ihn auf der Stelle. Die Frau war eben in ihrem wahnhaften Erleben so gefangen, dass sie gewissermaßen aus einem existenziellen Selbstschutz heraus diesen jungen Mann erstach und natürlich nicht schuldfähig war im Sinne einer schuldhaften Verantwortlichkeit für diese schreckliche Gewalttat.
Sie wurde in eine forensische Klinik eingewiesen, was, so die Forensikerin Nahla Saimi, schon viel früher hätte passieren müssen. Es erstaunt sie allerdings nicht, dass die Gewalttätigkeit, die Neigung zu tätlicher, auch bewaffneter Aggression, über Jahre hinweg unterschätzt, nicht ernst genommen worden ist, während das gleiche Verhalten von einem männlichen Schizophrenen sehr viel schneller zu einer forensischen Einweisung und damit auch zu einer konsequenten Behandlung geführt hätte. Der Fall dieser Frau ist für Nahla Saimi ein eindrückliches Beispiel dafür, dass die krankheitsassoziierte Gewalttätigkeit von Frauen eher verharmlost und bagatellisiert wird.
Frauen sind in unserer Gesellschaft sozusagen per se das nicht gewalttätige oder gewaltärmere Geschlecht. Das sind sie natürlich statistisch auch wirklich, das muss man ehrlicherweise sagen. Nur 12% aller Tötungsdelikte werden von Frauen begangen. Also 88% aller Tötungsdelikte werden von Männern begangen. Das ist natürlich schon mal ein ziemlich signifikanter Unterschied.
Dennoch gibt die Expertin zu bedenken, die Unterschätzung des Gewaltpotenzials psychisch kranker Frauen schadet letztlich auch den Frauen selbst.
Dieser Frau ist im Grunde eine konsequente Behandlung, auf die sie einen Anspruch gehabt hätte, über Jahre vorenthalten worden, mit der Folge, dass sie dann zu einer sehr schwerwiegenden Straftat entsprechend gekommen ist.
Es gibt nur wenige forensische Kliniken für Frauen. Was zum einen daran liegt, dass Frauen insgesamt nur zwischen 6 und 10% der verurteilten Straftäter ausmachen. Zum anderen aber hatte niemand bedacht, dass es den Patientinnen schaden kann, wenn man sie auf denselben Stationen unterbringt wie die mehrheitlich männlichen Patienten.
Die Frauen waren früher, im wahrsten Sinne des Wortes, eingestreut unter den Männern. Und es hat sich auch gezeigt, dass das kein gutes Setting für die Frauen ist. Denn die Frauen haben oft im Gegensatz zu den Männern eben auch die Geschichte des Missbrauchs. Und es tut den Frauen gut, erstmal unter sich zu sein. Die kommen ja akut psychisch krank bei uns an, weil sie auch in diesem Zustand eben eine Straftat begangen haben und brauchen dann eine Zeit, sich zu konsolidieren.
Rudolf Schlabbers ist Facharzt für forensische Psychiatrie und Chefarzt der Forensik 2, der Frauenabteilung in Bedburg-Hau. Seine Klinik gilt als Modellprojekt und er ist auch ganz zufrieden damit, aber nicht völlig.
Wir kriegen jetzt in 2, 3 Jahren einen Neubau, wird allerhöchste Zeit, dass die Frauen dann alle Einzelzimmer haben. Das haben wir nämlich im Moment noch gar nicht, denn meistens mit 3 bis 4 auf einem Zimmer ist nicht unbedingt ideal.
Der Ort Bedburg-Hau liegt am äußersten Rand von Westfalen, an der Grenze zu den Niederlanden. Er besteht aus ein paar Häusern und dem riesigen Areal der forensischen Psychiatrie. Drumherum Wiesen, Felder, soweit man blicken kann. In 2 der alten Gründerzeithäuser auf dem Klinikgelände sind die Frauen untergebracht. Um die Gebäude herum sorgen meterhohe, engmaschige Drahtzäune für Sicherheit und eine bedrückende Gefängnisatmosphäre. Drinnen sieht es eher wie in einem Wohnhaus aus, mit engen Fluren und schmalen Treppen. Knapp 6 Jahre leben die Frauen hier im Durchschnitt. Eine kurze Zeit im Vergleich zu den männlichen Patienten.
In der Woche ist halt so, dass jeder um 7 Uhr beim Frühstück sein muss. Danach gibt es Medikamente. Dann so gegen 9 gibt es einen Frühsport. Da müssen alle dran teilnehmen. Ich habe montags Ergotherapie, Dienstag Musiktherapie, Schule, also Unterricht. Da kommt eine Lehrerin hier hin. Und ich habe am Dienstag Schwimmtherapie. Mittwoch habe ich Rückenschule und SKT. Das ist soziales Kompetenztraining. Da wird einem beigebracht, wie man mit anderen Leuten umgeht, wie man sich in der Gesellschaft verhält und so weiter. Donnerstags habe ich Sporttherapie, Ergotherapie und Nordic Walking. Dann gehen wir draußen spazieren mit diesen Stöcken. Und das ist auch gut für den Körper, hält fit, macht Spaß.
Sport findet Heike Meier insgesamt toll. Und die Kunsttherapie, zu der sie freitags geht. Der durchgetaktete Tagesablauf scheint ihr kein Problem zu sein, sondern eher Halt zu geben. Auch als sie erzählt, was sie sonst noch machen muss, wirkt sie ganz zufrieden.
Dann haben wir auch Küchendienste. Das heißt, wir müssen das Essen für alle Patienten fertig machen. Wir müssen alles in die Spülmaschine räumen, alles ausräumen. Und dann sind halt auch so Brotkörbe und dann stehen da auch die Tischnummern drauf. Und da muss man das ordentlich einsortieren. Und morgens zum Beispiel hat jeder ein anderes Brötchen. Und je nachdem, wer was bestellt hat, muss das dann in die Körbe verteilt werden.
Weniger glücklich ist die junge Frau mit ihrem Zimmer, das sie mit 4 anderen Frauen teilen muss.
Es ist sehr schlimm. Kaum Platz, alles eng. Man hat keine Privatsphäre, überhaupt nicht auf Station. Man kann sich nirgendwo zurückziehen, wo man mal alleine ist. Man muss schon gucken, wie man miteinander klarkommt. Und das ist sehr schwer, das ist nicht leicht.
Anders gesagt, es gibt schon mal Krach.
Über Kleinigkeiten. Die regen sich schnell auf. Zum Beispiel, wenn einer was nicht findet im Zimmer, wo er das vielleicht woanders hingelegt hat. Wenn einer das Fenster aufhaben will und der andere möchte es nicht. Oder eine zum Beispiel in unserem Zimmer, die meint, die ist die Chefin.
Die Frauen nehmen aber auch Rücksicht aufeinander. Respektieren zum Beispiel, dass jede ein Bedürfnis nach Ruhe hat. Und Heike Meyer, die als Kind misshandelt wurde und später andere mit dem Tod bedroht hat, versucht schon mal, ihre Leidensgefährtinnen aufzuheitern.
Zum Beispiel habe ich mir gestern 3 Zöpfe gemacht. Einen, der ging mir hoch und 2 zur Seite. Dann habe ich mein Gesicht weiß geschminkt und habe mir noch rote Vampirzähne gemalt und bin über die Station gelaufen, damit ich jeden zum Lachen bringe.
Die meisten Patientinnen sind hier aufgrund von Körperverletzungsdelikten. Es gibt aber auch die Frauen, die eine Brandstiftung begangen haben. Und das sind nicht wenige, sagt Emilia Pavlova, Fachärztin für Psychiatrie in Bettburg-Hau.
Zum Beispiel eine Patientin, die eine Intelligenzminderung hat und über wenige Bewältigungsstrategien verfügt, mit Frust umzugehen, setzt die Wohneinrichtung, wo sie untergebracht ist, in Brand. Oder weil sie Ärger mit ihrer Zimmernachbarin hat. Das ist eher unbewusst oder halbbewusst. Jetzt setze ich alles in Brand und dadurch vernichte ich die Einrichtung und damit ist das Problem gelöscht.
Es gibt Frauen, die eine Brandstiftung begehen, um sich selbst zu töten. Oder einen ganz bestimmten Menschen. Andere glauben in einem psychotischen Schub, sie hätten von irgendwelchen Mächten den Befehl dazu erhalten. Es kommt aber auch vor, so Emilia Pavlova, dass eine Brandstifterin sich von ihren Angehörigen eingeengt fühlt und das nicht erträgt.
Oder sie befindet sich in einer schwierigen Lebenssituation und sie kann damit nicht umgehen und dadurch wird sie sich erlösen durch den Brand. Die Situation ist weg, manchmal sind die Angehörige weg, dadurch.
Und dann sind da noch die Kindsmörderinnen. Wer mit diesen Frauen zu tun hat, weiß, dass sie nicht einfach ihr Kind ermordet haben, sondern dass sie, als sie die Tat begingen, im ganz wörtlichen Sinne nicht bei sich waren. Viele, so Rudolf Schlabbers, Chef der Frauenforensik in Bettburg-Hau, sind zum Beispiel an Schizophrenie erkrankt oder an sehr schweren, wahnhaften Depressionen.
Die hören Stimmen, die Befehle geben, das zu tun, weil sie glauben, die Kinder sind in Gefahr, ich muss die retten und es ist besser, ich töte sie, als dass sie durch ein schweres Unheil getötet werden, dass sie in den Kindern Teufel sehen, dass sie sie opfern müssen. Ich erinnere mich an einen Fall, die Frau sagte, ich habe den Befehl bekommen, wie Abraham seinerzeit das Kind Gott opfern zu müssen. Bei den Borderlinern ist es oft so, dass sie völlig überfordert sind und dann aus dem Affekt heraus solche Dinge machen. Aber bei uns ist der Schwerpunkt Psychose.
Das größte Problem der meisten hier ist, sie können nicht gut zuhören. Und sind es auch nicht gewöhnt, dass man ihnen zuhört.
Dolf Kleinschmidt ist Diplom-Sozialpädagoge, arbeitet seit 30 Jahren in der forensischen Klinik Bettburg-Hau und seit 12 Jahren in der Frauenabteilung. Dass viele Patientinnen gar nicht erwarten, dass ihnen jemand zuhört, hat nach seiner Erfahrung mit dem Wertgefühl der Frauen zu tun.
Sie fühlen sich hier wertlos, glauben auch, dass sie kein Recht darauf haben, irgendwo als wertvoll gesehen zu werden. Und das selber nicht gut zuhören, hat viel mit der Erkrankung auf der einen Seite zu tun, aber auch mit der Möglichkeit, natürlich negative Dinge abzuschotten von einem. Was ich nicht höre, muss ich mich nicht mit beschäftigen.
Zu Dolf Kleinschmidts Aufgaben gehört unter anderem das soziale Kompetenztraining.
Dieses Training läuft in Gruppen ab von, sag mal, 4 bis 9 Klientinnen. Ich mache das mit 2 Ergotherapeuten zusammen, weil es auch immer mal sein kann, dass eine Person zu sehr belastet ist und rausgebracht werden muss. Oder es einfach so schlecht geht oder man zufälligerweise etwas trifft, ohne es vorher zu wissen, was zu belastend sein kann.
In diesem Training sollen die Frauen ein Bewusstsein dafür bekommen, wie sie sich verhalten. Und wie dieses Verhalten auf andere wirkt, was es auslösen und welche Folgen das wiederum für sie selbst haben kann. Sie üben auch, wie sie eigene Bedürfnisse zum Ausdruck bringen können, ohne die Ansprüche ihres Gegenübers zu missachten. Wie sie besser mit ihrer Unsicherheit und ihren Ängsten umgehen können. Und mit ihren Aggressionen.
also Umgang mit den eigenen Aggressionen. Wäre also der erste Punkt, haben Sie selbst Aggressionen? Nö, habe ich nicht. Wird erstmal so akzeptiert, jede Aussage bleibt erstmal stehen. Kann man dann nachfragen, wenn Sie keine Aggressionen haben, warum haben Sie jetzt letzte Woche zweimal eine Tasse geschmissen? Also unser Ziel ist es, dass Sie selbst einen Aha-Effekt bekommen. Selbst, also was ich feststelle, Moment, da war doch was.
Sind die Frauen dann schon etwas länger da, können und sollen sie an der sogenannten Deliktgruppe teilnehmen. Die, so die leitende Oberärztin der Frauenabteilung, Theodora van der Schoot, eine wichtige Station im Therapieprozess ist.
Das sind Arbeitsgruppen mit 3, 4 Patienten, wo die Delikte aufgearbeitet werden. Und das kann unterschiedlich lange dauern, bis die Patienten in der Lage sind, diese Deliktgruppe zu bewältigen. Es gibt auch Patienten, wo man irgendwann sagen muss, der ist dazu nicht in der Lage.
Patientinnen, die ihr Kind getötet haben, fällt die Teilnahme an der Deliktgruppe meist besonders schwer. Denn wenn ihnen bewusst wird, was sie getan haben, fallen sie oft in tiefe Verzweiflung. Und viele sind dann auch selbstmordgefährdet.
Das ist immer eine sehr kritische Phase. Im Notfall müssen wir die Patienten ja besonders beobachten und müssen sie dann gegebenenfalls im Krisenbereich unterbringen, wo wir sie ständig unter Kontrolle und Überwachung haben. Die werden dann auch intensiv betreut, auch medikamentös behandelt. Und wir probieren dann häppchenweise, vorsichtig, die dann, wenn wir meinen, dass sich der Zustand etwas stabilisiert hat, wieder in die Patientengemeinschaft zu integrieren, indem wir dann sagen, wir gehen mal in Begleitung zum Rauchen in die Gemeinschaft, zum Essen in die Gemeinschaft, stundenweise so unter Aufsicht und testen dann einfach aus, wie belastbar die Patienten wieder sind.
Auf die Frage, ob die Patientinnen in einer forensischen Klinik geheilt werden können, lautet die übereinstimmende Antwort, das hängt von der Patientin ab und von der Art der Erkrankung. In den Arbeitsgruppen zur Psychohygiene lernen die Frauen, ihre Erkrankung zu verstehen und zum Beispiel rechtzeitig Symptome zu erkennen, um dann Hilfe zu suchen, anstatt eine erneute Straftat zu begehen. Manche der Frauen in Bedburg-Hau werden auch nach der Entlassung in Hilfeeinrichtungen leben müssen. Andere können den Weg in eine Selbstständigkeit wagen. Heike Meyer hat einen wichtigen Schritt schon gemacht. Sie ist von unten, also der Aufnahmestation, nach oben in die richtige Station gelangt.
Wo ich dort unten war, habe ich mich durch die Therapien immer selber unter Druck gesetzt und war sehr stressig und aggressiv drauf. Und jetzt, wo ich oben bin, schaffe ich schon viel gelassener damit umzugehen, habe die Ruhe dafür. Denke ich, lass es einfach auf mich zukommen. Hat sich schon weit geändert.